ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Und wieder einmal wird sich der lange Weg durch die ARD Audiothek lohnen, denn es ist Zeit für eine neue Folge von Elefant, Tiger und Co. Heute wieder vor dieser malerischen, akustischen Kulisse Gondwanalands. Da finden wir zwar, glaube ich, das Tier nicht, um das es heute geht, aber irgendwie so rein vom Kopf her passt es für mich. Und zwar der Jamaika-Leguan ist heute unser Thema. Und jeder, der Elefant, Tiger und Co. aufmerksam verfolgt, weiß, dass es da einen gibt, der die Leguane oder die Echsen oder die Reptilien ja sogar auf seiner Haut trägt. Dann weiß er, dass jetzt Robin Neumann bei mir ist. Robin, zum ersten Mal hier beim Podcast, sei herzlich willkommen.
Ja, endlich hat es geklappt.
Ja. Der Jamaika-Leguan, ich gebe zu, ich habe ihn so quasi in meinem Kopf nachträglich nochmal gesucht schon im Angebot von Elefant, Tiger und Co. Aber ich glaube, er war noch nicht zu sehen oder er ist auch noch nicht lange bei euch?
Nee, also lange haben wir sie noch nicht, aber zu sehen waren sie tatsächlich schon mal. Aber so richtig lange haben wir sie noch nicht. Also letztes Jahr sind die bei uns erst eingezogen in der rückwärtigen Tierhaltung. Das heißt, der Besucher kennt sie auch tatsächlich nur aus den Medien. Also so live gesehen eigentlich noch nicht.
Dann setz uns mal ins Bild. Also machen wir erstmal die Größe. Also Leguan gibt es ja von ganz klein auf der Hand bis, da brauche ich mindestens zwei Hände. Was ist er für einer?
Ja, also wir sind so bei 1,50, 1,30, 1,50 Gesamtlänge. Also schon mittelgroßes Reptil, würde ich sagen. Es gibt noch größere in der Gattung, aber er ist so solide im Mittelfeld, würde ich mal behaupten.
Und sagen wir von der Farbgebung her, ist es ein prächtiger?
Also für mich schon.
Ja, natürlich.
Also sie sind natürlich so ein bisschen angepasst und nicht zu ausgefallen gefärbt, logischerweise.
Ja.
Aber sie haben zum Beispiel einen total schönen blauen Rückenkamm. Also die Schuppen oder die, man könnte es fast als Stacheln bezeichnen, die den Rücken entlang gehen, die sind wirklich komplett blau, also richtig intensiv gefärbt. Und der Grundton ist eher grau-braun mit natürlich ein bisschen Struktur. Aber ansonsten, ja, ist es das schon. Also es ist jetzt nicht der V unter den Reptilien, sage ich jetzt mal.
Das klingt ja eigentlich immer erstmal für das Tier ganz gut, weil dann kommen nicht so viele Trophäenjäger, die ran wollen. Aber das habe ich mir zumindest schon mal angelesen. Es ist ein Tier, das es nicht leicht hat auf unserem Planeten. Also es gibt nicht mehr viele von.
Richtig. Also ich würde sagen, es ist eins der seltensten Tiere, die wir hier im Zoo haben.
Ja.
Vielleicht sogar das seltenste, würde ich fast behaupten. Also 300 Stück steht so im Raum zurzeit in der Wildbahn.
Ja.
Und das natürlich nichts. Also für eine Art ist das quasi nichts.
Das klingt so, als wäre es zwischendurch schon mal als ausgestorben gemeldet gewesen.
Ja, genau.
Ach,
also
tatsächlich? Okay.
1940 bis 1990 ist so meine Zahlen, die ich kenne, galt er als verschollen bzw. ausgestorben.
Ja.
Und dann in den 90ern hat ein jamaikanischer Jäger quasi ein Exemplar entdeckt in einer wirklich abgelegenen Region Jamaikas. Das ist so eine Bergregion. Und da wurde dann ein Tier entdeckt.
Und er hat es hoffentlich nicht gleich gejagt.
Nee, das nicht. Und dann wurden gleich Forscher aufmerksam und die konnten dann noch 23 weitere Exemplare quasi entdecken. Und meines Wissens auch Eier bergen oder Eiablagestellen ausfindig machen. Und dann konnten auch Exemplare sozusagen in den zoologischen Kreis oder in den Forschungskreis übernommen werden und erfolgreich sozusagen wieder vermehrt werden. Und das ist ja das, worauf es dann ankommt.
Und es gibt vermutlich mal nur so ein kleines Gebiet, oder? Jamaika-Leguan legt es ja nahe.
Es ist wirklich winziges Verbreitungsgebiet sozusagen. Also es gab wirklich viele Jamaika-Leguane in frühester Vorzeit, sage ich jetzt mal, also vor Kolumbus.
Ja.
Und das auch so ein bisschen, also Entdecker, aber auch ein bisschen blöd für die Tiere manchmal. Denn da waren dann die spanischen Einwanderer und die haben die tatsächlich gegessen. Also die Leguane haben tatsächlich sollen anscheinend dann ganz gut schmecken.
Ja.
Und die hatten vorher, also bis dato, wirklich keinen einzigen natürlichen Feind auf der Insel. Es gibt keine großen Raubtiere, die in der Kategorie jagen.
Ja.
Also die Jungtiere haben natürlich, also Baby-Echsen haben natürlich immer Feinde, auch in den eigenen Reihen. Aber ein ausgewachsener Jamaika-Leguan hat eigentlich keine natürlichen Feinde, bis Kolumbus kam. Genau.
Also da ist der Mensch selbst dran schuld.
Das ja, ist, wie meistens.
Ja, klar, aber hier ja fast ausschließlich. Ja, genau. Dann. Und wie seid ihr dann jetzt quasi an eure Exemplare, oder ein Exemplar?
Wir haben zwei zurzeit. Also wir, das ist wirklich eine Kooperation. Es ist gar nicht so einfach, natürlich Tiere zu bekommen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Wir haben zwei Männchen, bis jetzt zwei Männer. Es ist natürlich auch immer ein bisschen bürokratischer Akt. Ne? Die Logisch, Tiere müssen natürlich ja. Papiere haben bei der Seltenheit. Das muss alles geregelt werden. Und unsere kommen jetzt aus den USA. Das heißt, man muss natürlich auch einen Transport organisieren, einen adäquaten und so weiter. Und wir haben das nicht alleine gemacht. Das ist immer ganz gut, wenn man sich mit anderen Zoos zusammentut.
Ja.
Das macht die ganze Sache dann noch ein bisschen nachhaltiger und vor allem einfacher. Weil je mehr Tiere und je mehr Institutionen, desto besser die Aussichten natürlich. Und da haben wir es mit dem Zoo Frankfurt zusammen realisiert jetzt zurzeit. Und die haben auch drei Tiere bekommen. Also wir haben zurzeit nur Männchen im europäischen Raum.
Okay, das wollte ich gerade fragen, ja.
Aber es ist natürlich jetzt geplant, dass demnächst Weibchen folgen sollen. Also es soll ja natürlich ein nachhaltiger Zuchtgedanke dahinter stecken. Und natürlich ist das Endziel oder das große Ziel, genügend Exemplare zu haben, um auch auf Jamaika nachhaltig natürlich wieder Tiere anzusiedeln, wenn die Schutzräume natürlich geschaffen sind. Also es bringt uns natürlich nichts, Tiere auszuwildern in Gebiete, wo es noch nicht möglich ist, das Überleben der Tiere auch dauerhaft zu sichern. Und das ist immer so ein bisschen der Faktor, der mit am schwierigsten ist natürlich, die geeigneten Lebensräume wieder zu finden, wo die Tiere dann nachhaltig...
Aber ist der Mensch denn da jetzt nicht eventuell vernünftiger geworden? Also und sagt sich zum Beispiel, das passt jetzt nicht mehr auf meinen Tisch?
Ja, also zum Teil auf jeden Fall. Also da findet schon Umdenken statt. Und vor allem merkt man es auch vor allem in Sonnengebieten, dass die Einheiten schon sehr mit ihrer Natur und dem Dasein der Tiere verbunden sind.
Ja.
Platz ist natürlich auch immer ein Problem.
Klar,
ne?
Ja.
Also größere Städte. Und meiner Kenntnis nach soll halt wirklich auf dem Gebiet, wo jetzt gerade noch die letzten Leguane wohnen, ist wohl eine urbane Stadtplanung angesetzt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie man das politisch umsetzt oder halt eben nicht. Und ob man Alternativlebensräume hat oder nicht. Also das ist natürlich ein schwieriger Faktor, auf den wir natürlich als Zoo jetzt keinen Einfluss haben.
Ist
also
klar,
wir können
klar.
nur... so viele wie möglich dieser Art sozusagen nachzüchten und probieren, bestmöglich zu halten und zu vermehren, dass wir eine Backup-Population haben für den Zeitpunkt, jetzt können wir auswildern, dann haben wir Tiere, das wäre natürlich der Optimalfall.
Wie haben sich die zwei denn hier bei euch eingefunden? Also wo sollen sie denn mal hin, frage ich mal so.
Ja, also sie sollen natürlich ins neue Terrarium einziehen.
Ja.
Also wir bauen ja gerade um, das Aquarium ist fertig, jetzt ist das Terrarium ja dran. Wir sind ja auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten jetzt in der Planung. Also es sollte ja dann irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren umgesetzt werden, spätestens. Und da sollen die natürlich einziehen. Und jetzt wohnen sie ja noch in einer rückwärtigen Tierhaltung, wo gerade fast alle unsere Reptilien logischerweise wohnen.
Ja.
Wir haben ja nicht alles aussortiert, sondern wir haben natürlich Tiere behalten aus dem alten Terrarium. Und die haben sich super eingelebt. Also die sind wirklich top, also sind natürlich ausgewachsene Exemplare. 10 Jahre alt müssten sie jetzt sein.
Ja.
Und ja, die kommen super miteinander zurecht. Und jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass wir dann ein Weibchen kriegen und dann die ersten Zuchtversuche starten können.
Wie wird so ein Leguan gefüttert? Mit viel Vorsicht oder kannst du daran?
Erstmal sind ja da wirklich reine Pflanzenfresser eigentlich. Also,
ja.
Sie fressen natürlich auch ein Insekt, wenn das vorbeikommt. Aber die Hauptnahrungsquelle ist quasi vegetarisch. Und wir können einfach zu den Leguan reingehen. Also sie sind das natürlich auch gewohnt. Sie kommen ja aus einer Haltung. Also sie sind in Menschenhand geschlüpft,
ja.
nicht aus Jamaika. Und die kennen das natürlich, bepflegt zu werden sozusagen. Also sind jetzt keine Streichetiere. Also ich nehme den jetzt nicht auf den Arm und knuddel den und nehme den, führ den da rum. Aber es ist kein Problem für mich, da reinzugehen, den Gesundheitszustand der Tiere immer zu begutachten und die Futterschalen, Wassernapf, Kot einsammeln, halt alles, die ganz normalen Arbeiten im Gehege kann man ganz, ganz locker durchführen.
Und wie erkennt man zum Beispiel, ob jetzt Leguan schlecht gelaunt ist oder ob es ihm vielleicht sogar nicht gut geht?
Ja, bei Reptilien ist das ja immer so ein Thema.
Ja, genau.
Für Nicht-Experten ist es relativ schwierig, weil die natürlich möglichst nicht zeigen, ob es ihnen schlecht geht oder nicht und es auch bei denen wirklich schwer zu erkennen ist und die auch wirklich viel abkönnen, also sind nicht umsonst seit Milliarden von Jahren auf der Erde und haben sich durchgesetzt. Also die müssen schon irgendwie ein bisschen klarkommen. Aber also erstmal das Verhalten gibt mir natürlich Ausschluss, ob er jetzt gut drauf ist zum Beispiel. Also ein Leguan schlägt meistens mit dem Schwanz zur Abwehr.
Okay.
Und dazu stellt er sich natürlich ein bisschen auf und holt schon mit dem Schwanz aus. Macht natürlich Sinn, ist ja das, also macht viel her, so ein Schwanzschlag, tut auch ordentlich weh. Und der Leguan an sich bringt sich ja in dem Moment nicht wirklich in Gefahr. Also der Schwanz ist natürlich ein Teil seines Körpers, aber schon ein unwichtigerer Teil. Ja. Also wenn da jetzt was schief geht und da ein Stück abgebissen wird, überlebt er trotzdem der Leguan. Aber er hat schon mal gezeigt, was Sache ist, bevor er jetzt richtig mit Beißen und so auf einen losgeht. Also eigentlich schlagen die mit dem Schwanz und dann hauen sie ab. Das ist eigentlich so ein, jetzt komme ich, buff, dann gibt es mit dem Schwanz eine und dann ist er schon weg, bevor man überhaupt richtig mitgekriegt hat, was gerade passiert.
Musstest du so eine schmerzhafte Erfahrung schon mal machen?
Hier tatsächlich noch nicht.
Nee. Aber so, wenn man anfängt mit Reptilien oder mit Lego an, passiert das schon mal, oder?
Ja, also es kann schon mal passieren. Also ich halte ja privat auch einiges an Reptilien. Also ich bin ja nicht umsonst jetzt hier so in schon der klar Kategorie unterwegs. Da kann schon mal was vorkommen, aber meistens ist es die eigene Schuld, weil man das Verhalten vorher nicht richtig gedeutet hat. Weil der würde jetzt nicht, also wenn ich genügend Abstand wahre, passiert das logischerweise nicht. Und wenn ich Anzeichen richtig erkenne, dann kann man das eigentlich vermeiden. Also, und wenn es jetzt um den Gesundheits- oder Ernährungszustand geht, dann nehmen wir als Reptilienhalter meistens immer gern die Schwanzwurzel so ein bisschen als Anhaltspunkt, weil da ist der Beckenknochen und da kann man ganz gut sehen, steht der jetzt raus, ist das Tier abgemagert, weil so unbedingt am restlichen Körper erkennt man es gar nicht so direkt, aber die Schwanzwurzel ist immer ein ganz gutes Indiz. Ist das gut gepolstert? Also ist der Schwanz schön rund an der Stelle oder ist er dreieckig? Das sind schon so erste Zeichen. Und der Kot, also klar sind wir auch zum Saubermachen da, aber der Kot verrät tatsächlich extrem viel über die Gesundheit deiner Tiere, deiner zu pflegenden Tiere.
Ja, wäre für mich so eine Frage, erkennt man überhaupt, ob ein Lego ein gut genährtes oder schlecht genährtes?
Ja, also
oder vielleicht sogar zu dick?
Ja, das sieht man. Also es ist jetzt nicht unmöglich, ein Lego an Fett zu füttern, aber wenn man jetzt wirklich auf 90% vegetarische Nahrung zurückgreift und auf Obst verzichtet, dann ist das eigentlich auch fast gar nicht so richtig möglich, dass der richtig dick wird, weil dieses Obstfüttern ist halt so ein bisschen das Problem. Also es ist natürlich, unser Obst ist ja gar nicht vergleichbar mit dem Obst aus der Natur, sage ich jetzt mal. Ja. Also die meisten Leute, die wahrscheinlich mal denken, oh, ich pflück jetzt mal eine wilde Banane, die spucken das Ding sofort wieder aus, weil es überhaupt nicht wie eine Banane schmeckt, weil es überhaupt nicht süß ist.
Ja.
Und ja, die Tiere warten ja auch nicht unbedingt, bis es Reifegrad ist, sondern die fressen es, wenn es da ist. Und das Obst haben wir hier nicht. Also sind wir da wirklich auf fast null, was die bei uns kriegen. So viel verschiedene Salate, wie es geht. Also wir sind da schon drauf bedacht, dass die ausgewogen ernährt werden. Und dann halt ein-, zweimal im Monat gibt es dann auch mal ein bisschen tierisches Eiweiß in Form von Heuschrecken meistens. Die essen sie nämlich sehr gerne.
Ja.
Und man muss sich die guten Sachen dann auch manchmal aufheben für zum Beispiel, wenn man das Tier mal in der Kiste haben will oder so ein paar Trainingssachen, weil die Leguane sind auch wirklich schlau. Also die erkennen schon ihren Halter oder ihren Pfleger.
Ja. Also wenn ein anderer Pfleger reinkommt, wird es sofort merken am Verhalten?
Ja, eigentlich schon. Also das ist bei vielen Reptilien, die höhere entwickelte Gehirne haben, schon der Fall. Also eigentlich fast bei allen. Also ich würde, das ist immer so ein Ding in der Gesellschaft, so Reptilien, das ist mit dem Hund nicht zu vergleichen, weil die erkennen dich ja gar nicht und ist doch egal, ob du da reinkommst oder wer anders. Nee, das also kann ich auf jeden Fall verneinen. Also die sind schon personenbezogen, die Tiere.
Also kannst du auch dann quasi eine gewisse Sympathie für dich dabei feststellen? Die werden sicher nicht auf dich zukommen, oder?
Also es ist... Gibt's schon, also vor allem bei Nashorn-Leguanen und die Jamaika-Leguane zählen nun mal zur Gattung der Nashorn-Leguane. Da gibt's noch mehrere, die sehen ähnlich aus. Und die sind schon, also wenn man die von klein auf hat und sich viel mit denen beschäftigt, dann kommen die schon auch angerannt und wollen sehen und zeigen durch Kopfnicken ist zum Beispiel ein Zeichen, wo sie sich mit ausdrücken und kommunizieren mit Artgenossen. Und zum Teil stellen die sich dann richtig hoch und wollen durchgekrault werden. Also die Leguane sind schon nochmal ein bisschen anders als andere Reptilien. Also da kann man schon echt was draus machen. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel von einer Pflegerin in Prag. Die hat dieses Tier, glaube ich, 25 Jahre betreut. Und die geht wirklich ins Gehege und klatscht und ruft und dann kommt der sofort. Also das ist schon cool.
Scheint auch ein Ziel von dir zu sein, oder?
Ja,
also so ein Verhältnis aufzubauen. Das
also an sich will ich natürlich, dass die erstmal so sind, wie sie sind.
Ja.
Aber da wir die jeden Tag pflegen, passiert das fast automatisch. Ja, und es ist natürlich cool für mich, wenn ich einfach feststellen kann oder Wunden behandeln kann, zum Beispiel, kann ja immer mal was sein. Und wenn ich dann ans Tier ran kann, ohne dass das Tier dabei Stress hat, ist das für mich natürlich super. Und wenn das zahm ist sozusagen und ich mit dem eine Bindung habe, ist natürlich alles andere deutlich leichter, als wenn ich das jedes Mal fangen muss, um es zu behandeln oder umzusetzen oder etc.
Genau. Weil du gerade Wunden ansprichst, wie kommen die zwei Männchen denn miteinander klar? Können die überhaupt zusammen in einem
Gehege? Ja, also das kann man so pauschal nicht sagen. Unsere kommen jetzt sehr gut miteinander klar. Man muss natürlich das Gehege dementsprechend gestalten. Also gibt mehrere Sonnenplätze,
ja.
Gibt natürlich nicht nur einen Futternapf. Also kriegt jeder mindestens einen Futternapf für sich, dass sie sich theoretisch getrennt voneinander ernähren können. Das wird aber vorbei sein, sobald Weibchen ins Spiel kommen.
Ist
also
klar.
Jetzt haben sie nur sich und da riecht es nicht nach Weibchen, da ist nichts anderes in der Nähe. Also meine Vermutung ist, dass deswegen so gut funktioniert, aber es hätte auch jetzt schon nicht funktionieren können. Also die sind schon auch zum Teil sehr territorial und verteidigen dann auch ihr Gebiet sozusagen, was sie für sich als Gebiet eingenommen haben.
Was so durchklingt, die Sinnesorgane funktionieren bei Leguan alle, also sowohl gut sehen als auch gut hören und gut riechen.
Ja. Also hören vielleicht nicht unbedingt gut,
ja.
Aber sie kriegen schon mit. Meistens geht das über Vibration oder dumpfe Geräusche. Das Gehör wird jetzt nicht das Beste sein, aber sie kriegen sehr viel mit, ja. Also die sind optisch auf jeden Fall, also Augen funktionieren extrem gut und Geruch natürlich auch.
Ich frage mal noch ein paar anatomische Merkmale ab, weil dieser Kehlsack, der ja richtig lang irgendwie wirkt, oder der wird ja auch manchmal gefüllt.
Also beim Jamaika-Leguan ist es jetzt nicht so wie beim grünen Leguan, dass er wirklich einen richtigen Kehllappen hat. Also er hat schon auch einen Kehlsack. Meistens wird er benutzt, wenn die drohen, also anderen Tieren drohen. Da will man sich natürlich möglichst groß machen und zeigen und man ist ja der Größte und der Chef. Dann wird natürlich meistens viel Luft in die Lunge gepumpt und in den Kehlsack, dass man halt einfach mehr Fläche hat.
Ja.
Und ansonsten passiert damit nicht viel. Also das ist es eigentlich schon.
Also hast du auch noch nicht groß, also ich meine, dir wird er jetzt nicht imponieren wollen, aber sonst seinem Konkurrenten dort drin vielleicht?
Die sehen sich die ganze Zeit, aber die sind echt schon sehr entspannt bei uns. Also da gibt es höchstens mal, wenn sie jetzt unbedingt aneinander vorbeilaufen, dann gucken sie schon nochmal, na, ist jetzt alles gut, aber ansonsten passiert bei uns tatsächlich nichts in der
Richtung. Also im Kehlsack-Moment hattest du jetzt noch nicht
sozusagen. Gehabt.
Und das ist ja auch ein gutes Zeichen.
Ja, eigentlich gut, ja.
Und weil du gerade Nashorn sagtest, als Übergattung, ist das nochmal eine zusätzliche Waffe im Gesicht?
Also die haben es tatsächlich nicht. Also das sind, die Gattung heißt jetzt so,
ja.
Es ist auf Deutsch immer ein bisschen schwierig, also bei Reptilien, weil das meiste Detaillierte ist alles Latein. Also Cyclura ist halt der Oberbegriff, quasi die Gattung. Und dann kommt danach nochmal der Artname. Und der Jamaika-Leguan zählt halt zu den Cyclura, also Cyclura coli, weil coli heißt irgendwas übersetzt mit Bergkette, weil die da auf der Bergkette gefunden wurden. Meistens ist es so. Und dann gibt es natürlich auch den Cyclura cornuta, das ist der wirkliche Nashorn-Leguan und der hat so drei kleine Hörnchen auf der Nasenspitze. Das hat jetzt aber der Jamaika-Leguan tatsächlich gar nicht.
Ist dein Lateinisch gut? Arbeitest du dran oder wie?
Naja, Latein ist ja eine tote Sprache.
Ja,
aber
ich hatte
es tatsächlich in der Schule.
Ja.
Da war es aber nur so okay, sage ich jetzt mal, durchgekommen. Mein
jetzt
Latein
hast du ja
eine
Motivation
ist nur, also im Reptilienbereich bin ich schon gut, also ohne mich jetzt selber zu doll zu loben, aber eigentlich in Fachkreisen reden wir nur noch die Artnamen auf Latein, also sagt eigentlich kaum einer ein Reptil auf Deutsch. Das kenne ich so aus meiner Fachsimpelei nicht. Das ist eigentlich, weil du kannst eigentlich nur so detailliert dich unterhalten über Reptilien, weil es gibt so viele Unterarten, aber auf Deutsch meistens nur einen Begriff für die Tiere, dass du gar nicht ausdrücken kannst auf Deutsch, welches du wirklich meinst.
Also wenn man euch beim Fachgespräch zuhören würde, man würde ratlos wirken.
Für Laien wahrscheinlich unverständlich, was wir da erzählen.
Aber weil wir gerade noch bei den Waffen waren, gibt es was anderes, was man bei Jamaika-Leguan beachten muss? Giftigkeit oder sowas?
Also giftig nicht, aber die haben natürlich auch Zähne. Also sieht man auch deutlich, sind klein, aber es sind viele. Und es wird, denke ich mal, auch schon doll wehtun, wenn die dich beißen. Also sie können auf jeden Fall gut beißen und eigentlich haben alle Reptilien auch einen starken eine starke Kiefermuskulatur. Und die Krallen sind natürlich auch da, also zum Klettern logischerweise, aber die sind natürlich dementsprechend auch scharf. Also wenn er an dir hochklettert ohne Handschuh, wird man das wahrscheinlich schon sehen am Arm. Aber ich würde sagen, Schwanz und Mund, also Gebiss ist schon, also so ein Schwanzhieb, wenn der dich gut erwischt, da hast du schon ein paar Tage was von.
Wie ist denn deine persönliche Faszination für Echsen entstanden? Ist es jetzt einfach, ich meine auch gerade der Jamaika-Leguan hat ja schon so eine Urzeit, Drachen ist so klein übertrieben, aber schon so eine eigenwillige Konstruktion.
Ja, also kann man
ist das
sagen.
Für dich oder was war es bei dir?
Also bei mir, eigentlich seit ich denken kann, ich glaube mit 4 die ersten Molche aus irgendwelchen Teichen und Frösche und nur draußen im Dreck gesessen sozusagen und Amphibien und Reptilien gesucht. Gar nicht so Kaninchen und Hamster, sondern gleich die Schiene. Und dann fand ich natürlich Dinos cool als Kind.
Ja,
also
gut,
ja,
okay. Das teilen
das
ja viele
war so,
mit dir, ja.
Das war so mein Ding, Jurassic Park, jeder kennt's. Also das war für mich das Größte, wenn ich das am Wochenende abends mal gucken durfte. Und das sind nun mal Dinos. Also im Prinzip sind es schon Dinos für mich. Und die Faszination hat sich bis heute gehalten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann mal weniger wird. Also es hat mich komplett in seinen Bann gezogen sozusagen.
Man braucht ja, glaube ich, gerade in der Pflege mit den Tieren auch viel Geduld. Musstest du die anerziehen oder hast du die von vornherein?
Also ich bin eigentlich überhaupt kein geduldiger Mensch, so,
okay.
Wenn es um sowas geht. Aber ich habe anscheinend irgendwie ein Händchen für diese Tiere. Also bei mir funktioniert da relativ viel, relativ schnell. Man braucht natürlich seine Zeit. Also es ist jetzt nicht, ich habe auch schon Elefanten gepflegt. Da kann ich jeden Tag mit dem Tier trainieren und arbeiten. Und weil das mit der Fütterung natürlich auch zusammenhängt. Also weil am besten belohnen kann ich ein Tier natürlich über leckeres Essen. So, aber ich muss natürlich gucken, welche Bedürfnisse hat das Tier. Und jetzt zum Beispiel mit dem Komodo-Varan, mit dem ich jetzt auch arbeite, unser Kleiner, den kann ich aus natürlichen Gründen nur einmal die Woche füttern, weil das halt ins Ernährungsspektrum passt. Das heißt, ich habe maximal eine Trainingseinheit pro Woche, kurz. Mehr habe ich nicht. Und das ist dann schon natürlich ein Prozess, der ist nicht mal eben so gemacht.
Ja.
Und da geht halt vieles, oder ich würde fast sagen, alles über Vertrauen. Also lieber weniger machen und dann über beenden, bevor irgendeine Situation passiert, die doof ist. Weil ich habe natürlich überhaupt keine, ich habe dann wieder ewig, brauche ich dann, um das wieder gerade zu biegen, bis ich dann wieder an meinem Punkt anknüpfen kann, wo ich schon mal war. Und da ist das bei Reptilien wirklich ein ganz schmaler Grad.
Wie oft wird der Lego angefüttert? Bei Pflanzen ist es ja meistens
also,
öfter, oder?
Genau, also das ist schon richtig. Hast ja doch Ahnung eigentlich.
Naja,
also Pflanzen,
es reicht nicht weit. Bei Latein ist ganz Schluss.
Ja, pflanzenfressende Reptilien fressen schon täglich. Also wir haben jetzt einen Fastentag die Woche. Und sonst kriegen die schon täglich ihr Angebot. Und bei denen sind dann so die Leckerbissen halt diese Heuschrecken zum Beispiel. Weil die kann ich wunderbar aus der Pinzette füttern. Da habe ich dann gleich wieder ein bisschen mehr Nähe zum Tier. Weil den Salat füttere ich nicht aus der Hand. Also die kriegen da ihre Schüssel mit ihrem bunten Mix, den wir dann immer frisch zubereiten. Und dann habe ich vielleicht einmal im Monat die Chance, sie aus der Pinzette zu füttern. Und dann eventuell schon mal probieren, ob ich ihn anfassen kann in dem Moment oder nicht. Das ist ein mega schmaler Grad. Das ist immer situativ.
Und weil du vorhin, ich komme nochmal auf die Wunden zurück, also ich meine, diese Tiere sehen ja immer so irgendwie so unverletzlich aus, also als wäre das ein Panzer, die können sich aber tatsächlich was tun?
Ja, also die zum Teil kämpfen Leguan-Männchen schon bis zum Tod, also geht schon. Reptilien sind halt extrem faszinierend, also ich glaube auch für die Medizin, was Heilung angeht. Also die Wunden heilen schon extrem schnell. Also die sehen manchmal echt ramponiert aus, wenn die sich wirklich in der Haare hatten. Aber das wird alles wieder. Meistens wird eigentlich alles wieder relativ schnell gut. Also die Wunden sind so schnell zu. Also kommt natürlich auf die Größe und den Grad der Verletzung an. Aber die können schon viel ab. Ja. Und die Heilungskräfte sind, also dieses Heilfleisch von denen ist extrem. Also das ist, ja, die können das super. Das geht ratzfatz. Aber sie können sich schon ernsthaft verletzen, auf jeden Fall. Also ein Leguan hat nochmal eine andere Haut als ein Krokodil, sage ich jetzt mal, und auch als eine Schildkröte, die haben natürlich keinen Panzer.
Wie würdest du es so beschreiben? Ist das wie Leder oder wie?
Na, es ist nicht so glatt.
Ja.
Also ich würde fast sagen, so ein bisschen Katzenzunge. Wenn man schon mal von einer Katze geleckt wurde, so. Also in der Kategorie so ein bisschen, nicht ganz so rau, aber schon in die Richtung beim Leguan. Also man sieht, man kann es immer so ein bisschen einschätzen, bei einer Schlange sieht man meistens ja schon deutlich die Schuppen. Beim Leguan muss man wirklich genau hingucken, der hat extrem kleine, aber dafür ganz viele Schuppen und auch natürlich unterschiedliche Beschuppungen am Kopf, ganz anders als am Bauch, ganz anders als auf dem Rücken. Also das sind schon unterschiedliche Schuppentypen und die fassen sich alle unterschiedlich an.
Weil wir gerade so die Heilkräfte ansprachen, da denkt man ja immer zuerst an Schlaf. Der Leguan wirkt ja immer sehr in sich ruhend. Erwischt man die manchmal auch schlafend?
Also tagsüber selten. Also die haben schon manchmal die Augen zu zum Dösen. Aber meistens sind die sind so aufmerksam, dass wenn man eine Tür aufmacht, ist das vorbei. Also man kann es beobachten, wenn die jetzt wirklich extrem an dich gewöhnt sind und wissen, ja, das ist jetzt der, kann es auch sein, dass ein Waran auch mal wieder die Augen zumacht und sagt, gut, ich kann abdösen, weil das ist der, den kenne ich ja schon, der macht keinen Blödsinn. Aber ansonsten schlafen die jetzt zum Beispiel nachts, es gibt natürlich nachtaktive Reptilien, das ist genau andersrum, aber die sind schon tagaktiv und schlafen dann über Nacht. Also da pennen sie dann auch wirklich schon.
Was hast du denn vor mit den Jamaika-Leguanen? So, dein persönliches Ideal, was soll hier bei euch draus werden aus den Jamaika-Leguanen?
Naja, Zuchterfolge. Also wirklich, dass wir die vermehren können. Und im besten Fall fände ich es natürlich cool, wenn Tiere aus Leipzig nach Jamaika wieder zurück könnten.
Wie eng ist denn da eure Zusammenarbeit mit Frankfurt? Also bist du jetzt auch schon dort gewesen oder also stimmt ihr euch regelmäßig, sagen wir mal, in einer heute so modernen Videoschalter ab?
Also ich als Tierpfleger bin da in die Zuchtplanung und in den Tiertransfer gar nicht so involviert. Das machen ja eher schon unsere Zoologen, unsere Kuratoren. Ich tausche mich dann eher mit den Pflegern aus über Haltung und Verhalten und wie sie so sind. Wir warten jetzt halt eigentlich alle nur auf die Weibchen, weil bis dahin wird jetzt erstmal nicht viel passieren, weil das klappt auch tatsächlich beim Reptil nicht. Also Weibchen können sich durchaus alleine vermehren.
Ja, das ist Männchen dann.
Männchen, das funktioniert dann doch nicht.
Ja, aber ist ja auf jeden Fall noch ein spannender Weg nach vorne, gerade was diese Weibchen jetzt angeht. Also tauschst du auch schon international dich eventuell mit anderen Leuten da aus?
Also ich tatsächlich schon, weil ich Tierpfleger aus dem amerikanischen Zoo tatsächlich kenne, wo die herkommen. Und mit dem bin ich natürlich in Kontakt. Und auch allein als Reptilienliebhaber ist das für mich eigentlich fast eine Ehre, dass ich diese Tiere überhaupt pflegen und sehen darf.
Ja,
weil ich meine, 300, das ist wirklich nicht zu fassen. Also ich meine, es gibt, ich glaube, wir sind bei asiatischen Elefanten bei 30.000 und sagen, ach du großer Gott, die gibt's bald nicht mehr. Und 300 ist ja, das sind 4 Nullen weniger. Ja.
Okay.
Also das ist schon eine Nummer für mich. Und das wäre natürlich cool, das zu schaffen. Das ist natürlich mein Ziel, absolut.
Dann seid ihr ja sicherlich dabei, schon das Terrarium zu planen. Also wie es drüben aussieht, das konkrete Gehege für die Jamaika-Leguane. Hast du da schon so ein paar Sachen rausgefunden, wo du weißt, also zum Beispiel, was weiß ich, der und der Baum muss es sein, das und das Grün muss es sein und der Anstellwinkel des Astes muss genau so sein, dass es funktioniert.
Also so schwierig ist es tatsächlich gar nicht.
Okay.
Erstmal muss es natürlich optisch ein bisschen funktionieren. Ja. Der Lebensraum muss natürlich ein bisschen abgebildet sein, schon so grob. Also wir werden da keine Kastanie reinpflanzen,
ist klar,
logischerweise.
Ja.
Wichtiger sind eigentlich Temperaturen, dass die klimatischen Bedingungen passen und halt natürlich auch die Außeneinflüsse so ein bisschen. Also wir sind noch gar nicht so im Detail tatsächlich. Das Einrichten wird dann relativ spät passieren. Und dann muss man nur gucken, gibt es die Sonnenplätze, die wichtigen Plätze? Also sind ja sonnenliebende Tiere. Und dann braucht man natürlich die punktuellen Temperaturen, da muss gemessen werden. Und dann kommt es natürlich darauf an, muss ich den Ast jetzt noch ein bisschen höher stellen, damit ich vielleicht diese 5 Grad noch kriege durch den Abstand zur Lampe oder halt ein bisschen runter. Und habe ich Ausweichmöglichkeiten für die Tiere? Habe ich Sichtachsen zum Beispiel, wo ich durch Einrichtung das Gehege optisch schon teilen kann, dass die sich zum Beispiel aus dem Weg gehen können, wenn sie wollen, sind zwar im gleichen Raum, haben auch beide ihre Sonnenplätze, aber sehen sich nicht direkt, wenn sie diese einnehmen. Das kann man zum Beispiel durch Pflanzen, Steine, Gehölz, da muss man dann drauf achten und das wird dann eher so ein bisschen ein spontaner Prozess. Also das Material wird wahrscheinlich angehäuft und dann werden wir gucken, wie wir das am besten dekorieren.
Aber das klingt, was Temperatur angeht, sehr sensibel, oder was? Da reden wir da von Toleranzen von 2 Grad oder von 15 Grad?
Also wir reden auf jeden Fall nicht von 15 Grad, aber auch nicht von 2 Grad.
Ja.
Aber wir sollten uns schon so um die 5 Grad Differenzen bewegen, vor allem was die Tages- und Nachttemperaturen allgemein angeht, weil die Reptilien sind ja wechselwarm. Das heißt, die können nicht alleine ihre Temperatur regulieren. Das heißt, sie sind völlig von ihren Außenfaktoren abhängig. Und das wirkt sich natürlich auf das Verdauungssystem auf und auf alles Mögliche. Ja, da muss das schon passen. Also es kann durchaus sein, dass man ein Tier 10 Jahre pflegt und am Leben hält, das sich aber nie vermehren wird, weil zum Beispiel diese Nachtabsenkung nicht passt, die es in der Natur gibt, oder der saisonale Unterschied nicht da ist. Das kann klarkommen die ganze Zeit, aber es wird nie richtig sozusagen in den normalen Zyklus kommen.
Das ist aber ein hochsensibles Feld dann, oder? Also ich meine, da muss man ja ganz schön basteln.
Also ich sag mal, es ist wirklich ein spezielles Thema und man braucht da Freaks für. Also ich sag das, ich mach's ja selber, ich sag das ganz Also auf dieser Ebene, weil man muss ein Freak sein, weil ich beschäftige mich eigentlich 24/7 mit diesem Thema. Also ja. Reptilienhaltung, was kann man verbessern, gibt es neue Technik, wer hat da wieder was Neues probiert. Das Coole ist, dass es da halt einen stetigen Prozess gibt und einen stetigen Wandel, was halt mit der Technik natürlich einhergeht. Lampen, Leuchtmittel, Wärmequellen, was auch immer, Futtermittel, Futtertiere. Und da bin ich auch privat eigentlich völlig drin und es interessiert mich halt einfach enorm. Also es nimmt schon einen großen Teil meines Lebens ein, mich klingt da weiterzubilden.
Klingt fast, als müsste man dich ein bisschen einbremsen oder musst du dich da selber manchmal ein bisschen...
Also ich, solange es noch alles im Rahmen ist, finde ich das immer gut. Also man muss halt gucken, dass man nicht zu viel macht, ja, dass man auch am Ende des Tages noch vernünftig sein anderes Sozialleben hat, aber so schlimm ist es jetzt nicht. Also ich interessiere mich einfach dafür und habe da schon eine Menge Wissen angehäuft und es macht einfach Spaß. Also wenn man da drin ist, das ist echt cool, diese Facetten. Es gibt halt so viele verschiedene Tiere und Arten, die alle ihren ganz uniken Style haben sozusagen, die, was weiß ich, dann Frösche in der Wüste, sowas alles. Also das ist halt alles verrückt. Ja. Das interessiert mich einfach extrem.
Ja. Da wünscht man dir auf jeden Fall, dass du diese innere Balance auch halten kannst, aus großem Interesse und dem, was sonst das Leben noch ausmacht. Und ich meine, Frösche in der Wüste, das würde mich später auch mal interessieren. Also auf jeden Fall, Robin, da möchten wir auf jeden Fall mit dranbleiben. Also gerade zu dem Jamaika-Leguan, wie es mit dem weitergeht. Also wenn dann mit den Weibchen, auch das wird wahrscheinlich Geduld brauchen. Dann, wenn es da ist, wie es da weitergeht. Also die Geschichte wird man gern mit weiterverfolgen. Und ich glaube, du bist auch einer, der es uns gerne erzählen wird.
Kein Problem.
Robin, vielen Dank erstmal für den Einblick und viel Erfolg.
Dankeschön.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.